HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch. Als ich nach Johannesburg kam und die Innenstadt sah, die Feuerleitern und das heruntergekommene Zentrum und die Energie der Leute spürte, das war für mich ungeheuer aufregend.
In terms of where they come from.
Für meine Großeltern war Joburg, gemessen an dem, woher sie kamen, das Land von Milch und Honig.
Fünf Tomaten. Ich hasse diese falschen Hoffnungen, die die Stadt all denen macht, die nicht in Johannesburg leben.
In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Südafrikaner mit einem Job verdoppelt. Doppelt so viele Familien wie früher leben in einem richtigen Haus. Das Leben in Südafrika ist heute deutlich besser als in der Vergangenheit.
Much better than it was at the end of apartheid.
Yeah, this is my house. As you can see,
das ist mein Haus, eine Baracke. Wie Sie sehen, besteht sie hauptsächlich aus Wellblech. Das ist der einzige Raum. Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer in einem. Hier lebe ich.
Der Einfallsreichtum des Informellen ist entscheidend in einer Stadt wie Joburg. Wir kamen aus einer unglaublich rigiden, autoritären, unterdrückerischen Periode in eine Phase erstaunlichen Wandels. Diese Zeit des Übergangs hieß vor allem Improvisation. Die Leute fanden Lösungen, die zuvor unvorstellbar schienen.
Hoffnung für die Unterdrückten, der Anti-Apartheid-Song der 80er im Reggae-Gewand von Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Und Joanna wurde mit der damaligen weißen Regierung Südafrikas gleichgesetzt und im Text immer als She, als aktiv handelnde Person bezeichnet. Der Song ist genau 30 Jahre alt, die Rassentrennung längst nicht überwunden. Der Tag in HR2 Kultur geht auf Weltreise, einen Monat lang, soweit uns die Radiowellen tragen. Heute starten wir in Johannesburg, der größten Stadt Südafrikas, und der heimlichen Hauptstadt eines Landes, das umschlungen ist von zwei Ozeanen und eine fantastische Landschaft besitzt, Berge, Wüsten, weite Wildnis. Die einen sagen, Johannesburg sei hässlich, die anderen meinen, Joburg oder Josie, wie die Johannesburger sagen, sei großartig. Das werden wir nicht unbedingt klären können mit unserer Korrespondentin Jana Gent, die uns als Reiseleiterin heute zur Verfügung steht, weil das natürlich im Auge des Betrachters liegt und je nachdem, wo man lebt. Johannesburg ist arm und reich, Nobel, Viertel und Elends, Vororte liegen dicht beieinander. In der internationalen Kunstszene gilt die Stadt als wichtige Adresse. Der gefeierte Künstler William Kentridge hat hier sein Studio. In heruntergekommenen Vierteln öffnen neue Ateliers und Galerien und in deren Gefolge Kneipen, Bars und Hotels. Und Johannesburg treibt der Ehrgeiz, in wenigen Jahren die Welthauptstadt der Street Art zu werden. Also schwingen wir uns erstmal aufs Fahrrad und radeln mit unserem Kollegen Jan-Philipp Schlüter zu den Originalschauplätzen des Widerstands durch Soweto in den Southwestern Township, das zur Keimzelle des Kampfs gegen die Herrschaft der weißen Minderheit wurde, circa 12 Kilometer vom Stadtzentrum Johannesburg entfernt.
Hi, hey, hi, hey, he, him, boy, man. In the jungle, the mighty jungle, the
der Lion King von Solomon Linder, vor gut 70 Jahren in Soweto geschrieben. Vom Touristenführer Philipp und seiner Gruppe auf der Straße gesungen. Einer von ihnen ist Max, ein deutscher Student, der nach einem Auslandssemester in Südafrika durch das ganze Land reist. Er möchte Soweto hautnah erleben.
So ein Stadtteil kann man am besten mit dem Rad entdecken. Wenn du da im Auto sitzt, kriegst du nicht viel mit, auch von der Atmosphäre und das schauen wir uns jetzt einfach mal an.
Noch eine kurze Einführung in die Begrüßungsrituale Sowetos.
Sani Bonani. This is how we greet in Zulu.
Dann steigt die kleine Gruppe auf ihre Fahrräder. Soweto ist kein kleiner heruntergekommener Slum, sondern eine große Stadt mit mehr als 4 Millionen Einwohnern. Hier gibt es einfach alles. Sehr einfache Häuschen und schicke Villen mit Swimmingpool, kleine Läden am Straßenrand und ein riesiges Shoppingcenter. Auf der Straße Pferdewagen und deutsche Luxusautos. Was sofort auffällt, alle Menschen sind wahnsinnig freundlich, grüßen die Touristen und heißen sie in Soweto willkommen. Kleine Kinder rennen rufend hinter den Fahrrädern her, wollen Haut und Haare der ungewohnt weißen Menschen anfassen, ihre Hände abklatschen und sich von ihnen fotografieren lassen. Für die Touristen ist das ein besonderes Erlebnis. Vorher hatten einige wohl noch ein mulmiges Gefühl, einfach so auf den Straßen Sowetos unterwegs zu sein. Viele halten das Township immer noch für eine gefährliche Gegend, in der man als Weißer höchstens im Bus sicher unterwegs ist. Blödsinn, sagt Lebu Malepa, der 2005 angefangen hat, hier Fahrradtouren anzubieten.
Ich
habe es gehasst, wenn die Touristen uns durch die Busscheibe angeglotzt oder fotografiert haben. Ich habe mir gedacht, ihr müsst da aussteigen, sonst verpasst ihr doch alles. Den Sound und den Duft Sowetos, die Geschichten der Einwohner. Soweto ist ein lebendes Museum, das kann man nicht durch ein Fenster erleben. Inzwischen ist die Fahrradgruppe um den Guide Philipp nicht mehr auf geteerten Straßen unterwegs, sondern auf steinigen und staubigen Wegen. In diesem Teil ist Soweto vielleicht am ehesten so, wie es sich viele Touristen vorstellen. Neben kleinen heruntergekommenen Häusern stehen Hütten aus Blech, überall liegt Müll herum, alte Autoreifen, ausrangierte Einkaufswagen, es riecht nach verbranntem Plastik. Die kleinen Läden sind in ausrangierten Schiffscontainern untergebracht. Kinder spielen mit alten Fahrradreifen im Staub. Es ist die wohl bedrückendste Station der Tour. Hier sind die Simchope Hostels. Früher waren das die Wohnhütten der Minenarbeiter. Heute ist das leider eine sehr arme Gegend. Die Familien wohnen hier zu 6, zu 7 oder sogar zu 8 in zwei kleinen Räumen. Und es gibt nur Gemeinschaftstoiletten und Gemeinschaftsduschen. Vor einer Wellblechhütte stellt die Touristengruppe ihre Fahrräder ab. Das ist die Schibin, die Kneipe. An winkenden und grüßenden Menschen vorbei geht es weiter, in den Teil Sowetos, in dem südafrikanische Geschichte geschrieben worden ist. Vor dem Hector-Peterson-Museum erzählt Philipp die Geschichte des Studentenaufstands von 1976.
The story behind this place, the story behind Hector Peterson, goes back all the way to 1976.
Das Apartheid-Regime wollte Englisch als Lehrsprache durch Afrikaans ablösen. Die Schüler haben dagegen protestiert, weil das für sie die Sprache der Unterdrücker war.
Afrikaans was seen as the language of the oppressor at the time.
Zum Mittagessen bekommt die Touristengruppe in einem kleinen Restaurant einen Soweto-Burger. Ein Weißbrot, gefüllt mit Pommes, Wurst, Käse und einem Spiegelei. Und auch wenn einige jetzt lieber einen Mittagsschlaf machen würden, geht es weiter zur letzten Station an der wohl berühmtesten Straße Sowetos.
Vilakazi Street, known, of course, very unique, not only to Soweto.
Das ist die Vilakazi-Straße, einmalig. Die einzige Straße der Welt, in der zwei Friedensnobelpreisträger gewohnt haben. Nelson Mandela und Erzbischof Desmond Tutu.
And Archbishop Desmond Tutu, who just lives further down the road.
Das ehemalige Wohnhaus von Nelson Mandela ist jetzt ein Museum, das besichtigt werden kann. Das Haus von Bischof Tutu steht ein paar Meter weiter und wird noch von seiner Familie bewohnt. Besichtigt werden kann es deshalb nicht, aber Guide Philipp schwört, dass er Tutu schon dreimal hier am Haus gesehen hat. Nach 4 Stunden, vielen Eindrücken und Begegnungen und einigen Fahrradkilometern ist die Soweto-Tour zu Ende. Für diese amerikanische Studentin war das ein besonderes Erlebnis. Ich finde es sehr wichtig, dass Touristen hierher kommen und hautnah sehen, wie freundlich die Menschen hier sind und wie sie leben, vor allem in den armen Gegenden Sowetos. Und die Bewohner Sowetos freuen sich, wenn sie die Touristen nicht nur hinter Autoscheiben sehen, sondern ebenfalls hautnah erleben können.
Touristen zum Anfassen, eine Radtour durch Soweto. Sie hören den Tag auf Weltreise in HR2 Kultur. Es gibt einen Begriff, der den Riss in der südafrikanischen Gesellschaft beschreibt, der immer noch nicht gekittet ist. Wer nämlich erfolgreich ist, wird in Soweto Ngamla genannt, Weißer. Die eigentliche Hautfarbe spielt dabei überhaupt keine Rolle mehr. Jana Gent ist unsere Korrespondentin in Johannesburg, eine Stadt, die viele Gesichter hat, in der Armut und Reichtum gleich nebeneinander liegen und in der es Gewalt gibt. Wie im ganzen Land, pro Tag sterben im Land fast 50 Menschen durch Gewalt. Wie sicher ist Johannesburg für Touristen, Frau Gent?
Naja, also man muss schon ehrlich sagen, das ist ein Riesenthema in Johannesburg, weil Verbrechen schon für ganz kleine und unwesentliche Dinge begangen werden. Von Einheimischen und Touristen hört man immer so, dass Smartphones oder Kameras gestohlen werden und auch mal Autos. Und wie Sie schon sagten, es gibt weltweit eine der höchsten Mordraten, aber die meisten dieser schweren Verbrechen geschehen in den Townships, also in den ärmeren Siedlungen am Rande der Stadt. Dort leben viele Menschen, die keine Arbeit haben, keine Unterstützung vom Staat bekommen und trotzdem irgendwie auch klarkommen müssen. Dort entstehen dann Konflikte und das Aggressionspotenzial ist sehr hoch. Das heißt, es gibt viele Morde, viele Vergewaltigungen und viele Körperverletzungen. Und speziell die jungen Menschen, die dort leben, die haben auch kaum Perspektiven. Da gibt es viele Tsotsis, wie man sie auch nennt, also solche Jugendlichen, die rauben und stehlen. Man muss aber auch klar sagen, Touristen sind von diesen ganz brutalen Gewalttaten quasi nicht betroffen.
Und auf der anderen Seite gibt es Gegenden wie Orlando West, haben wir eben gehört, in der angeblich die höchste Millionärsdichte des Landes besteht. Da gibt es die vielen Villen, die Viertel sozusagen Südafrika sind mit hohen Mauern und Stacheldraht gesichert. Wer lebt da? Die schwarze Mittelschicht, die eindringt vielleicht in die weißen Domänen oder die Weißen, die sich abschotten und schützen müssen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist inzwischen eine bunt gemischte Gesellschaft. Das sind Leute, die zu Geld gekommen sind, egal ob sie wirtschaftlich jetzt irgendwie Erfolg gehabt haben oder es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen anders so auf eine linke Tour gekriegt haben. Die leben dort. Aber die Sicherheit fängt ja tatsächlich nicht nur in Orlando West an, sondern auch in ganz normalen Wohnvierteln, wo auch ganz normale Mittelständler oder auch normale Familien wohnen, die inzwischen mit Weiß, Schwarz und so Colored, also diese indischstämmigen Menschen durchmischt sind. Und die Südafrikaner, die halt am anderen Ende der Fahnenstange leben, da, wo Geld verdient wird, die schirmen sich tatsächlich von allen Seiten ab. Und das ist auch mächtig gewöhnungsbedürftig für Deutsche, die hierher kommen. Es gibt ja Mauern um jedes Grundstück. Obendrauf sind dann Elektrozäune und Stacheldraht. Es gibt auch Überwachungskameras und Bewegungsmelder und trotzdem immer noch vergitterte Fenster und Türen an den Häusern. Und außerdem haben auch die privaten Sicherheitsfirmen Hochkonjunktur. Das heißt, jedes Haus oder auch ganze Straßenzüge, die leisten sich das. Ich persönlich bin jetzt gerade erst hierher gezogen und habe ein Haus gesucht. Und bei jeder Besichtigung, da wurde mir als allererstes immer von der Sicherheit erzählt, was besonders gut, besonders dick, besonders hoch sei. Und das ist tatsächlich ganz anders, als wenn man in Deutschland eine neue Wohnung sucht. Aber was soll ich sagen? Ich freue mich ja tatsächlich auch, wenn ich nachts ruhig schlafen kann.
Johannesburg ist aber auch ganz anders, ist absolut angesagt, ist hip, ist cool, zum Beispiel in der internationalen Kunstszene. Wenn ich jetzt zu Ihnen zu Besuch käme, was würden Sie mir als Best-of sozusagen in Johannesburg zeigen? Ich habe mal geschaut, Tagestemperatur im Moment angenehme 16 Grad und Sonne, Sie haben Winter.
Naja, also im Moment jetzt schon nicht mehr. Das gilt nur für tagsüber, weil um 17.30 Uhr so ungefähr immer die Sonne untergeht und das jeden Tag gleich. Und jetzt im Winter heißt das, die 16 Grad des Tages sind vorbei. Jetzt geht es wirklich richtig, richtig, richtig runter mit den Temperaturen. Und das ist voll fies, weil hier ein krasser Wind weht, weil von der Antarktis jetzt eine richtig große Kaltfront kommt auf Südafrika zu. Und man merkt das tatsächlich. Also inzwischen sind es jetzt nur noch 8 Grad und es ist wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich kühl. Aber ich würde Sie tatsächlich rumführen, also wenn Sie in der Kunstszene interessiert sind, dann sehen Sie das schon definitiv, wenn Sie durch Johannesburg laufen, weil überall Graffiti ist. Also an den Mauern, die da sind und die ja doch ziemlich nervig sein könnten, diese Sicherheitsmauern, sind auch ganz tolle Kunstwerke dran gesprüht und das Land und die Leute sind einfach kunterbunt. Und die Kunstszene, die hat sich auch echt einen Namen gemacht, weil alles genauso vielfältig ist wie die Menschen. Das ist wirklich einzigartig in ganz Afrika. Es gibt hier viele Kunstgalerien, ganze Viertel sind mit Ateliers gefüllt. Dort sieht man Gemälde, Fotoausstellungen, Installationen oder auch Skulpturen und mal nur schön afrikanisch, aber auch total gesellschaftskritisch kann das sein. In den vergangenen Jahren haben auch immer mehr Jazzcafés geöffnet und Poetry Slams gibt es immer wieder mal. Da stellen sich dann Menschen auf ein Podest mitten im Café und tragen eigene Gedichte vor. Es gibt aber auch eine eigene Kunstmesse, die Joburg Art Flair, die es gibt. Und es gibt große Bühnen. Gerade gestern war ich selbst im Ballett am Johannesburg Theater, also Johannesburger Theater. Das war richtig professionell gemacht mit einer 1A-Choreografie. Das, was auffällt, das, was dann aber doch anders ist als in Deutschland. Hier drehen Menschen aller Hautfarben Pirouetten auf der Bühne. Und das Ensemble, das ist so vielfältig wie das Land.
Jetzt wagen wir uns noch mal eben raus aus Johannesburg. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es wahrscheinlich, um am Strand zu liegen, im Moment ein bisschen kühl. Aber wir könnten ja am Strand spazieren gehen. Zum Beispiel am Kap. Gibt traumhafte Küsten dort. Welches ist der schönste Strand Ihrer Meinung nach?
Oh, am Kap gibt es tatsächlich sehr, sehr schöne Strände, wobei ich persönlich die gar nicht mal so richtig toll finde. Also ich mag die Wild Coast nördlich von Kapstadt sehr, sehr gerne. Die heißt nicht umsonst Wilde Küste, weil da der Atlantikwind weht, weil dort aber unglaublich schöne Blumen einmal im Jahr wehen und weil man einfach diese Wildheit spürt. Aber so mein allerschönster Leib- und Magenstrand, das ist Cape Vidal. Das ist an der Nordküste von KwaZulu-Natal, fast schon an der Grenze zu Mosambik. Und da ist das noch ganz, ganz einsam, weil es wirklich abgelegen ist. Und da ist aber das Wasser des Indischen Ozeans und das ist warm. Da gibt es viele bunte Fische und bunte Vögel und da kann man auch immer noch in Ruhe den Strand genießen. Das ist ganz, ganz wunderbar dort.
Bunte Vögel. Das hört sich schon mal gut an. Wir machen jetzt einen literarischen Abstecher in die Welt des Daba Mandela. 35 Jahre jung, der Enkel von Nelson Mandela, in Soweto geboren und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, zum Teil auch bei seinem Großvater. Heute engagiert er sich als Botschafter des AIDS-Projekts der Vereinten Nationen mit dem Namen UNAIDS und vor kurzem ist sein Buch erschienen, Mut zur Vergebung. Erinnerung, das Vermächtnis meines Großvaters Nelson Mandela. Hier kommt ein Auszug.
Afrikanische Familien sind laut und anstrengend, voller Liebe und Musik, mit einer Neigung zu hitzigen Diskussionen und uneingeschränkter Loyalität. Xhosa- und Zulu-Frauen sind berühmt für ihre Stärke und Schönheit. Sie sind glühende Beschützerinnen ihrer Kinder, so wie sämtliche Familienmitglieder glühende Beschützer der Alten sind. Insofern macht es Sinn, die Sache pragmatisch anzugehen. Bist du an meinem Tisch willkommen, bin ich es an deinem. Deine Kinder können bei uns schlafen und sich ein Zimmer mit meinen Kindern teilen. Natürlich gibt es dann und wann Eifersüchteleien und kleine Differenzen, aber was es auch sein mag, es ist nicht so wichtig wie die Familie als Ganzes. Die Generation der Millennials glaubt, dass sie etwas völlig Neues erfunden hat, wenn sie verkündet, dass Liebe Liebe sei, und erklärt, dass es nicht bloß eine Definition von Familie gebe oder jedenfalls keine alleinige Definition, die von der ganzen Welt geteilt würde. Sie fordern deshalb, wir müssten unsere erlernten Vorstellungen davon, wie eine Familie auszusehen hat, ablegen und Familien schaffen, die für uns selbst und unsere Kinder das denkbar gesündeste und liebevollste Umfeld bieten. Afrikanische Familien gehen seit Jahrhunderten genauso vor. Wie schön, dass der Rest der Welt es uns endlich gleich tut. Als erweiterte Familie zu funktionieren, ist etwas sehr Traditionelles. Aber darüber hinaus mussten die Mandelas und andere ANC-Familien sich während der Jahrzehnte der furchtbaren Gefahren und Unsicherheiten aufeinander verlassen können. Es erschien mir also trotz der besonderen Umstände nicht ungewöhnlich, dass man mich zu meinem Großvater geschickt hatte. Ich dachte mir, dass ich dort für eine Weile bleiben würde, ein paar Tage, Wochen oder vielleicht Monate. Aber früher oder später würde mein Dad mich abholen oder irgendjemand würde mich zurück in mein Elternhaus fahren, wo mein Leben weitergehen würde wie zuvor.
Mut zur Vergebung, des Vermächtnis meines Großvaters, geschrieben von Ndaba Mandela, erschienen im Dumont Verlag 2018. Sein Großvater Nelson Mandela war für ihn mehr als ein Großvater. Er war sein Mentor, sagte er in einem Zeitungsinterview. Seine Ideale und Überzeugungen hätten ihn tief geprägt. Er träume heute davon, dass Kinder in Afrika eine realistische Chance haben, Ärzte, Polizisten und Astronauten zu werden. Vielleicht auch Modedesigner. Südafrika ist im Hinblick auf seinen Modestil zwar noch ein ganz junges Land. Bis zum Ende der Apartheid 1994 kopierten die großen Modeketten das, was auf den Laufstegen in Paris, Mailand und New York zu sehen war. Doch mit dem erstarkenden Selbstbewusstsein der schwarzen Mittelschicht hat sich in den vergangenen Jahren auch ein ganz neues modisches Bewusstsein in Südafrika entwickelt. Zu sehen unter anderem auch auf der größten Kunstgewerbemesse Südafrikas in Johannesburg. Jan-Philipp Schlüter.
So klingt kein Einkaufszentrum-Gedudel. Zu afrikanischen Trommeln drängen sich hunderte Menschen abends auf dem Parkhausdach einer Johannesburger Edelmall. Mit einem Glas Weißwein oder einem Craftbier in der Hand schieben sie sich von einem Stand zum nächsten auf der größten Kunstgewerbemesse Südafrikas. 120 Stände bieten praktisch alles, was man mit Fingerfertigkeit und Kreativität so herstellen kann. Von der Lederhandtasche über Designerlampen bis hin zu Modeschmuck, Möbel oder Kleidung. Außerdem jede Menge Lebensmittel, von Wein über Oliven, Schokolade bis hin zu Käse und Wurstwaren. Wir sind einem weltweiten Trend zum Handgemachten gefolgt, sagt Kirby Labuskagne, die vor 7 Jahren die Idee zur Kunstgewerbemesse hatte. Zu Produkten, die einen Wert haben, die vielleicht etwas teurer sind, aber eine fantastische Geschichte haben. Wie zum Beispiel die Geschichte von Laduma Nkolo. Der 30-Jährige steht in einem körperbetont geschnittenen, auffällig bunt gemusterten Strick-Polohemd an seinem Stand. Ich mache farbenfrohe Strickmode, die vom Volk der Xhosa inspiriert ist. Eigentlich wollte ich vor 6 Jahren nur schöne Mode für das Initiationsritual junger Xhosa-Männer machen. Ich hatte den Eindruck, dass die Klamotten, die wir für das Ritual tragen, irgendwie zu westlich sind. Ladumas Schnitte sind sehr anspruchsvoll. Speziell geschulte Näherinnen schneiden die Stoffe aus einheimischer Angora-Wolle zu. So viel Qualität und Handarbeit kostet. Wer einen Makossa-Pulli haben will, muss über 200 Euro ausgeben. Modeinteressierte auf der ganzen Welt schreckt das nicht ab. Die Nachfrage nach Ladumas Strickmode ist so groß, dass er mit dem Produzieren nicht nachkommt. Ein paar Meter weiter steht Lisa Aykroyd an ihrem Stand, umgeben von schick minimalistischen designten Reisetaschen, Geldbeuteln, Gürteln und Hosenträgern. Alles aus feinstem südafrikanischem Leder. Die studierte Bauökonomin hat vor 5 Jahren gemerkt, dass sie lieber kreativ arbeiten will. Sie hat bei einem Handwerksmeister das Lederhandwerk gelernt und sich dann selbstständig gemacht. Ihre Lederprodukte verkauft sie in ihrem kleinen Geschäft in Johannesburg und über das Internet.
Lisa ist eine leidenschaftliche Handwerkerin, die ihr Wissen gerne weitergibt. In einem Land wie Südafrika, in dem es massiv an gut ausgebildeten Menschen fehlt, eine gute und wichtige Idee. Wir haben schon knapp 20 Leute ausgebildet, damit sie etwas Sinnvolles machen können. In Südafrika gibt es nicht viele Menschen, die das Lederkunsthandwerk beherrschen. Deswegen versuchen wir da etwas zu tun und die Menschen zu begeistern. Die Johannesburger Messe ist wohl der größte Markt für modernes Kunsthandwerk mit südafrikanischem Touch, aber bei weitem nicht der einzige. In allen größeren Städten Südafrikas gibt es mittlerweile wöchentliche Märkte mit außergewöhnlichen Produkten. Der Neighborhood Market in Kapstadt, der Essenwood Craft Market in Durban, der Market on Main in Johannesburg. Die Nachfrage nach Handmade wächst und wächst. Alleine am Messewochenende in Johannesburg kommen mehr als 2000 Besucher. Und kaum einer verlässt das Gelände ohne Papiertüte, gefüllt mit einzigartigen handgefertigten Produkten. Modedesigner Daduma will aber noch mehr. Expandieren und eine günstigere Linie für die breite Masse produzieren. Die großen Ladenketten haben Interesse an meinen Kleidern. Irgendwann nächstes Jahr werde ich auf dem Massenmarkt vertreten sein. Ich werde sicher weiterhin handgefertigte Kleidung anbieten, aber eben auch was für die Masse. Ob Lisa Aykroyd ähnliche Pläne hat? Auf die Frage, ob es ihre handgemachten Lederprodukte irgendwann in jeder Mall in Südafrika zu kaufen gibt, muss sie lachen und gibt eine eindeutige Antwort.
No, thank you.
Also keine Ware für die Masse, die sich vermutlich handgefertigte Kleidung nur anschauen und auch gar nicht leisten kann. Es sei denn, sie gehört zur schwarzen Mittelschicht. Die Kluft zwischen den Bevölkerungsgruppen ist so tief wie eh und je. 10% der 56 Millionen Südafrikaner, überwiegend Weiße, verfügen über 90% des Landes, des Kapitals, der Wohlstandsgüter. 80% der Weißen, der Schwarzen, pardon, besitzen gar nichts. Südafrikas Regierung will nun den Grundbesitz gerechter verteilen und erwägt sogar Enteignungen der weißen Farmer. Jana Gent in Johannesburg. Das Parlament in Kapstadt beschäftigt sich zurzeit mit einer Initiative des regierenden afrikanischen Nationalkongresses ANC, wonach dann die Enteignung von Land auch ohne Entschädigungszahlungen möglich gemacht werden könnte. Wie realistisch ist denn das, dass zum Beispiel ein weißer Farmer von seiner Farm vertrieben wird, ohne dafür einen Cent zu bekommen?
Naja, hochoffiziell muss man sagen, es ist ja eigentlich schon in Gesetzesform gegossen und trotzdem noch nicht in trockenen Tüchern. Es heißt offiziell immer noch, die Regierung erwäge es nur. Seit letzter Woche laufen ja jetzt im ganzen Land auch öffentliche Anhörungen dazu, wer seine Meinung sagen kann, wie die Landreform stattfinden soll. Und da ist ganz, ganz klar, ein einheitliches Bild, das gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt durchaus rassistische Äußerungen aller, die Weißen sind ohnehin unsere Feinde, sie sind Eindringlinge, sie müssten weg. Es ist aber auch zu hören, dass man gemeinsame Lösungen finden muss, dass doch alle Südafrikaner sind und man friedlich miteinander leben sollte. Also die Landreform ist schon so lange in Südafrika ein Thema. Es gab ein jahrelanges Hin und Her. Bisher hat es noch keine Regierung geschafft, das umzusetzen. Und Präsident Ramaphosa, der versucht jetzt auch an höchster Stelle allen die Angst zu nehmen, auch den Landbesitzern selbst und ausländischen Investoren. Also ich sage, vor der Wahl im nächsten Jahr wird nichts passieren. Es wird aber sicherlich eines der ganz großen Wahlkampfthemen werden.
Und an der Spitze dieser Landreform stehen die Economic Freedom Fighters. Um was geht's denen? Um Gerechtigkeit oder eben nur um Stimmengewinne bei den, wie Sie angesprochen haben, nächsten Wahlen im kommenden Jahr?
Naja, ich denke, das geht schon irgendwie auch um beides. Natürlich ist das Stimmungsmache. Die EFF, wie man das auch in Kurzform sagt, die sagt, das Land der Weißen sei gestohlenes Land. Die Weißen seien Ausländer und Fremde. Sie gehörten gar nicht hierher. Man kann damit durchaus gut Wähler mobilisieren, weil das Thema einfach unter den Nägeln brennt. Vor allem nämlich bei denen, die ja kein Land haben, aber eben auch bei denen, die Angst haben müssen und die Ungleichheit am eigenen Leib spüren.
Die ANC-Regierung hat sich auf den Grundsatz verpflichtet, willige Käufer, williger Verkäufer. Aber wenn ein weißer Farmer sein Gut nicht hergeben will oder wenn die Regierung ihm dafür nicht den marktüblichen Preis bezahlen möchte, bleibt dann der Anspruch der dunkelhäutigen Vertriebenen unerfüllt?
Ja, das würde wahrscheinlich ganz so aussehen. Oder aber in der schlimmsten Form muss man sich vorstellen, dass das dann ein ganz großes, katastrophales Thema wird. Ich habe mit so vielen Farmern gesprochen und ich kenne keinen einzigen, der sein Land einfach weggeben wird oder unter Preis. Die haben so viel Geld da reingesteckt und es ist ihr Zuhause. Also die übelsten Perspektiven sind die, dass es dann wird wie in Simbabwe, dass mehr Farmer ermordet werden oder dass sie gewaltsam vertrieben werden, dass es echte Rassenunruhen geben könnte. Es wäre wirklich ganz, ganz, ganz dramatisch.
Und wie müssen denn die einst vertriebenen schwarzen Familien ihre Ansprüche begründen? Reicht es, wenn die irgendwo eine Scherbe finden und sagen, die hat mal meinem Großvater gehört?
Naja, es ist tatsächlich diese Art von Beweisfindung, die ein bisschen absurd klingt. Die Urkundenlage ist ja einfach schwierig. Also man kann nicht einfach belegen, hier, da hat mein Urgroßvater gewohnt, wie auch immer. Also wie beweist man, dass ein Opa da mal gelebt hat? Es buddeln tatsächlich Menschen in der Erde, suchen Splitter von alten Töpfen und behaupten dann, er stamme von irgendwelchen Vorfahren oder aus Gräbern. Aber als Beweis gilt sowas einfach nicht.
Die afrikanische Familie gleicht ja in der Regel einem großen Familienverband mit mehreren hundert Mitgliedern und hat möglicherweise nicht unbedingt, ich weiß es nicht, aber das Know-how, eine moderne kommerzielle Farm zu führen, das muss man lernen. Gibt es Überlegungen, wie das funktionieren kann?
Es gibt tatsächlich diese kommunalen Eigentümerverbände, die sich dann ja bilden sollen. Das ist eine Parallellösung. Die kommunalen Eigentümervereinigungen, die basieren auch auf diesen Familienverbänden, wie Sie die erwähnt haben. Die müssen dann aber eine Satzung vorlegen. Die müssen auch Regelungen zur Gewinnbeteiligung vorlegen. Sie müssen festlegen, dass es regelmäßige Sitzungen und Bilanzen geben muss. Und die müssen zusätzlich noch einen erfahrenen Manager im Boot haben, damit dann nicht alles gleich wieder den Bach runtergeht. Der landwirtschaftliche Betrieb soll ja auch ungestört weiterlaufen. Aber man muss auch ehrlich sagen, bisher klappt das, naja, sagen wir mal, nicht. Weil fast alle der bisher erstatteten Farmen ruiniert sind. Weil die Familien sich zerstritten haben oder weil die Manager, die mit im Boot waren, dann eben doch inkompetent waren.
Und was haben Sie für einen Eindruck, nachdem Sie mit so vielen Farmern, weißen Farmern gesprochen haben? Wie national oder rassistisch sind Südafrikas weiße Farmer?
Ach, die weißen Farmer fühlen sich sehr in die Enge gedrängt. Sie sind ja durchaus in der Minderheit hier und die sind gar nicht mal die, die das immer vorantreiben und die dann mit bösen rassistischen Slogans vor die Mikrofone treten würden. Es sind tatsächlich die breite Mehrheit der Schwarzen und die EFF, die Sie erwähnt haben, die mit solchen Wahlkampfparolen dann eben Stimmung machen. Die Weißen sorgen sich tatsächlich um ihre Existenz, die sorgen sich um ihr Hab und Gut und sie haben Angst, dass sie körperlich verletzt werden.
Nelson Mandela, in Südafrika häufig mit dem traditionellen Clan-Namen Madiba genannt, war fest davon überzeugt, dass die Vertreibung der Weißen in Südafrika zu Auseinandersetzungen unter der schwarzen Bevölkerung führen würde. Gewaltfreiheit war für ihn Strategie und überhaupt kein moralisches Prinzip. Sein Enkel Ndaba Mandela schildert die Haltung seines Großvaters in seinem neuen Buch Mut zur Vertreibung.
Der alte Mann saß all diese Jahre im Gefängnis und er horchte. Er beobachtete, was rundum geschah, in Uganda, Simbabwe und Nigeria. Sie erlangten die Unabhängigkeit und verjagten die Weißen auf der Stelle. Im Kongo wurden alle Weißen und alle Inder des Landes verwiesen. Plötzlich war die Wirtschaft tot und sie bleibt noch lange tot. Nichts geht mehr. Sobald die Feinde weg sind, wenden sich die Menschen gegeneinander, ziehen neue Hasslinien aufgrund von Religion oder Ideologie oder Angst. Alles, was sich so geschickt ausbeuten lässt durch Leute, die die Massen beherrschen wollen, die verstanden haben, dass Menschen viel leichter zu beherrschen sind, wenn sie gespalten sind und nicht geeint. Armut und Verzweiflung fördern das Aufkommen der schlimmsten autoritären Systeme. Egal, ob Diktatoren wie Idi Amin oder einer von tausend kleinen Bürokraten, die ihr Leben lang tyrannisiert wurden und jetzt endlich einmal Macht über andere haben wollen. Madiba war fest entschlossen, es dazu in Südafrika nicht kommen zu lassen. Er glaubte, dass wir zu mehr fähig waren als zu Chaos und Rache, und er hatte 10.000 Tage Zeit zu überlegen, wie das funktionieren könnte. Er entwickelte eine Strategie, und der Kern dieser Strategie war der unerschütterliche Standpunkt, dass wir gemeinsam vorwärts gehen müssen, viele Rassen, ein Land. Und doch verlangte er nicht von den Menschen, ihren Unterdrückern aus Nachsicht zu verzeihen. Verzeihen sollten sie ihnen um ihrer selbst willen und für ihre Kinder.
Das Vermächtnis seines Großvaters Nelson Mandela. Der Tag in H2 Kultur ist auf Weltreise, heute unterwegs in Südafrika. Dort, an der Südspitze Afrikas, wo der Kontinent ins Meer abtaucht, liegt eines der reichsten Ökosysteme der Welt, das Pflanzenkönigreich des Fynbos. Fynbos ist Afrikaans und heißt so viel wie feinblättrige Pflanze. Es gibt 8000 verschiedene Fynbos-Arten am Kap der Guten Hoffnung noch. Und auch anderen Pflanzen droht Gefahr wegen des Klimawandels.
Wenn du niemals einen Kater haben willst, dann nimmst du das hier, lacht Rob Armstrong und zupft zärtlich ein paar Blättchen von einem dichten Busch.
It's one of the best antioxidants.
Das ist Buchu, eines der besten Antioxidantien überhaupt. Reinigt deine Leber und deine Nieren, spült alle möglichen Giftstoffe heraus. Hier, riech mal, es riecht nach Seife und irgendwie desinfizierend. Du kannst Tee daraus machen, der wirkt abführend. Ich lege die Blätter in Brandy ein. Das ist dann eine medizinische Tinktur, gut gegen Kater.
And that is good for the hangover.
Rob schlendert über sein Weingut, das oberhalb des Städtchens Franschhoek liegt, im Weingebiet nicht weit entfernt von Kapstadt. Er hat eine Art Feinboss-Lehrpfad angelegt und original einheimische Pflanzenarten angepflanzt. Hier vermittelt er Wissen, das schon die Khoisan Buschmänner vor tausenden von Jahren gekannt haben und das langsam aber sicher verloren geht. Er zeigt den Besuchern den Schlangenbusch, an dem Schlangen sich bevorzugt häuten, den Schnürsenkelbaum, aus dessen Rinde man extrem haltbare Seile machen kann, und den Suikabossi, den Zuckerbusch, dessen Protea-Blüten im Sommer Regenwasser auffangen, aus dem die Eingeborenen einen Zuckersirup kochten. Von einem Dickblattgewächs, einer Sukkulente, reißt Rob ein Blatt ab, das aussieht wie ein Schweineohr und der Pflanze seinen Namen gibt. Er knickt es in der Mitte auseinander, sodass aus dem fleischig-grünen Inneren der Nektar tropft.
Very good for any cuts.
Das ist sehr gut bei offenen Wunden oder Warzen. Wenn man die Wunde einreibt, hilft das sehr. Aber wenn du den Saft trinkst, bekommst du einen Herzinfarkt. Für Schnittwunden ist das super, weil es die Blutung stoppt. Aber wehe, du trinkst es, dann ist Ende.
Off you go. So this is
6 sogenannte Pflanzenreiche gibt es auf der Welt. Eines davon ist die Kapflora, deren immergrüne Pflanzengemeinschaft Feinboss genannt wird, feiner Busch. Die Kapflora ist weltweit einmalig, sagt Rupert Koopmans von Cape Nature, der Naturschutzagentur der Provinz Westkap. Es ist das einzige der 6 Pflanzenreiche, das nur in einem Land existiert. Genauer gesagt, nur an einem Teil der südafrikanischen Westküste. Die schiere Artenvielfalt ist unglaublich. Der Feinboss besteht aus etwa 9000 Arten. 70% davon gibt es nur hier und nirgendwo sonst auf der Welt. Schon die Khoisan kannten die sättigende und heilende Wirkung vieler Feinbosspflanzen. Manche sind bis heute weltweit gefragt, wie zum Beispiel der Rooibos-Tee. Aber die einmalige Feinbosspflanzenvielfalt ist gefährdet. Denn der Expansionsdrang des Menschen nimmt wenig Rücksicht auf die Natur. Große Bauprojekte und eine wachsende Landwirtschaft rauben dem Feinboss seinen Lebensraum. Manche Feinbossarten sind schon zu 90% zerstört. Es gibt Feinbossarten, die schon vom Aussterben bedroht sind. Wir überwachen das und versuchen, mehr Schutzgebiete einzurichten. Aber der Feinboss wird bald nicht mehr so artenreich sein wie bisher. Und wenn der Mensch merkt, was er anrichtet, wird es wie so häufig zu spät sein. Denn so widerstandsfähig der Feinboss auch ist, gegen den Menschen und gegen viele eingeschleppte Arten wie bestimmte Akaziensorten, die ihm den Lebensraum streitig machen, hat er keine Chance. Und wiederherstellen ist praktisch unmöglich, sagt der Botaniker Rupert Koopmann. Erneuerung ist schwierig, die funktioniert nicht wirklich. Wir haben ehemalige landwirtschaftliche Flächen in Schutzzonen umgewandelt und die sind auch nach Jahrzehnten nicht mehr so, wie sie mal waren. Das hat auch mit den unteren Erdschichten zu tun. Wenn man das einmal zerstört hat, ist es fast unmöglich, den Ursprungszustand wiederherzustellen.
It's almost impossible to get it back again.
Weinbauer Rob Armstrong probiert es trotzdem. Er hat auf seiner Farm hunderte von durstigen, von Menschen gepflanzten Pinienbäumen gefällt, um wieder den ursprünglichen Zustand mit Feinboss zu erreichen. Und er will mit seinen Touren dafür sorgen, dass das Khoisan-Wissen über die Apotheke der Natur auch in den nächsten Generationen Bestand hat. Mein Motto ist, hinterlasse ein Fleckchen Erde in besserem Zustand, als du es vorgefunden hast. Wenn wir auf die Natur aufpassen, passt die Natur auch auf uns auf.
Ein schöner Wunsch, doch die Kapregion leidet überproportional stark unter dem weltweiten Klimawandel. Auch wenn der Feinboss auf kargen Böden mit wenig Wasser auskommt, die Menschen tun es leider nicht. In diesem Jahr hatten sich die Bewohner der 4-Millionen-Metropole Kapstadt vor allem vor einem Tag gefürchtet, vor dem Day Zero, dem Moment, an dem die Verwaltung der Stadt die öffentliche Wasserversorgung ausschaltet und nur noch wenige Institutionen versorgt werden, weil es in den vergangenen 3 Wintern so wenig geregnet hatte, die Staudämme nicht mehr genug Wasser trugen, war dieser Day Zero zunächst auf Ende März gesetzt worden, dann immer weiter nach hinten geschoben, auf den 21. April, auf den 11. Mai, den 4. Juni, 9. Juli, 27. August und nun wurde er plötzlich ganz ausgesetzt. Jana Gent ist unsere Korrespondentin in Johannesburg. Hat sich die Lage denn eigentlich entspannt im Land?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Nach diesem Nervenkrieg, den Sie da eben auch erwähnt haben, da ist der Day Zero tatsächlich vom Tisch, seit es mal wieder geregnet hat. Und das hat es jetzt in Kapstadt auch einige Male. Letzte Woche hat dann die Stadt Kapstadt mitgeteilt, in diesem und im nächsten Jahr sei man vorbereitet. Day Zero werde es auf keinen Fall geben. Im Augenblick gibt es am Kap ja auch wieder das genau andere Extrem. Es gibt schwere Unwetter. Seit dem Wochenende schüttet es dort wie verrückt in den Nachrichten. Hier sieht man regelmäßig Bilder von Erdrutschen und überschwemmten Straßen. Also genau das Gegenteil. Und ein Ende ist da jetzt auch erstmal nicht in Sicht. Von der Antarktis nämlich kommt die neue Kaltfront. Und das heißt, die bringt in Kapstadt auch weiter ordentlich Regen.
50 Liter pro Kopf pro Tag. Es gilt nach wie vor offenbar der Notstand. Die Bürger müssen sich an Sparauflagen halten. Das wird kontrolliert von einer Art Ordnungsamt, habe ich gelesen. Funktioniert das denn?
Naja, ungefähr so gut, wie wenn die deutsche Polizei kontrolliert, wer beim Autofahren mit dem Handy telefoniert. Also die Ordnungsdienste, die fahren durch die Stadt und die schauen so grob, ob irgendwo der Rasen gewässert wird oder ob das Wasser in einem Pool vielleicht ausgetauscht wird. Aber mehr können die gar nicht machen. Wirkliche Kontrolle gäbe es ja wirklich nur, wenn tatsächlich die 50 Liter pro Tag ausgegeben werden würden. Denn wenn so überhaupt kein Wasser aus der Leitung kommt, dann kann man es ja auch tatsächlich nicht verschwenden.
Aber es kommt Wasser aus der Leitung, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ja, im Augenblick ist das noch nicht abgedreht. Day Zero würde ja heißen, dann kommt kein Wasser mehr aus der Leitung. Aber wenn man jetzt den Wasserhahn aufdreht, dann kommt schon noch was.
Und dann müssten die Leute zum Brunnen gehen, oder wie muss man sich das vorstellen, wenn dieser Tag käme?
Ja, im Grunde muss man das dann so auch. Und man muss ja auch sagen, einige Leute haben ja sogar auch Brunnen. In erster Linie also die Farmer in den Winelands, die ihre Pflanzen bewässern müssen, damit sie eine Ernte haben. Und das stellt ja dann auch die Nahrungssicherheit her. Aber genau diese Farmer, die haben ja auch Wasser abgegeben im Frühjahr. Die hatten genug, um mit der Stadt Kapstadt zu teilen. In der Stadt selbst, da wäre man dann auf die 50 Liter angewiesen, die man dann bekäme. Und ehrlich, das ist nicht viel. Ich habe es mal 3 Tage lang selbst erlebt, dass kein Wasser aus der Leitung kam. Da war dann nichts mit schnell mal Hände waschen oder einen Apfel waschen oder auch die Toilettenspülung betätigen. Und wenn man dann einen Riesenberg an Müll produziert, weil man sich noch mit Feuchttüchern wäscht, dann ist das auch irgendwie schräg. Also da fängt man dann wirklich an, über das Grundlegende nachzudenken, nämlich übers Trinken.
Ich hätte Sie jetzt nämlich gefragt, wie haben Sie sich da durch die 3 Tage gemogelt, aber jetzt weiß ich, mit Feuchttüchern. Das ist eben auch eine Möglichkeit.
Ja, es geht. Und wenn ich das erwähnen darf, das war hier in Johannesburg und ich musste auch 2 Stunden lang Auto fahren, weil im Umkreis von 2 Stunden kein Supermarkt mehr Wasser oder Sprudelflaschen hatte. Die waren tatsächlich weg.
Hamsterkäufe, ne? Also Sie haben gerade diejenigen angesprochen, die ein eigenes Bohrloch besitzen und Grundwasser benutzen. Die sind natürlich ganz klar im Vorteil. Heißt das denn eigentlich, derjenige, der dieses Bohrloch da besitzt und Grundwasser besitzt, der kann eben auch seinen Golfplatz und den Garten wässern, das Auto waschen, wann immer er will?
Ja, das wäre natürlich so. Aber das wird schon auch vorsichtig eingesetzt. Die Leute sind sicher dessen auch bewusst, dass sie ein öffentliches Bild abgeben. Es wird das Wichtige gemacht. Golfplätze natürlich haben eine gewisse Priorität dann tatsächlich, weil sie Geld bringen, weil sie Touristen herbringen. Und das wird dann immer noch schön umgesetzt. Aber die Gärten werden tatsächlich auch von den vernünftigen Menschen nicht mehr gewässert.
In den Townships wird keiner ein eigenes Bohrloch besitzen. Für die gilt dann Autowaschen streng verboten. Aber genau damit verdienen viele in den Townships viel Geld. Was machen die jetzt?
Naja, also die Menschen dort würden auch ihre 50 Liter bekommen, aber eben wohl nicht als erstes. Und auf engem Raum gibt es auch sehr viele Menschen. Ob die dann ruhig anstehen würden, das ist die große Frage. Da könnte es vielleicht auch Unruhen wegen Wassers geben. Und die Behörden betonen, wenn es Day Zero gäbe, dann müsste alles fair verteilt werden. Aber natürlich müssten die Townships wahrscheinlich länger überbrücken als die Innenstadt. Und die Menschen würden auch ungeduldig werden, wenn sie ihrem Beruf nicht mehr nachgehen könnten. Nicht umsonst hat es ja schon Demonstrationen am Kap gegeben, auf denen Menschen dann mit Plakaten rumliefen, auf denen stand Water for All, Wasser für alle.
Und wer dagegen verstößt, der muss, glaube ich, zahlen. Es gibt aber auch Kritiker wie die Water Crisis Coalition, die werfen der Regierung vor, sie habe den Day Zero ausgerufen, um Angst zu verbreiten, ohne jegliche wissenschaftliche Basis zu haben. Ist da was dran?
Also die wissenschaftliche Basis, die wird tatsächlich nicht aufgeführt von der Behörde in Kapstadt, die sich darum kümmert. Natürlich gibt es die aber und die Water Crisis Coalition, also die leugnet auch nicht, dass es eine Grundlage dafür gibt. Es sind fast 80 Farmer, Forscher und Kommunalverbände. Die werfen der Stadt im Wesentlichen Missmanagement vor, wenn es um das Wasser geht. Also sie sagen, die Krise sei durchaus real, aber die Stadt versage einfach mit Lösungen. Im Gegenteil, die Stadt plane schon auf Profitgründen. Die wolle die Wasserpreise erhöhen oder gar die Versorgung Versorgung privatisieren. Und das wäre dann tatsächlich übel, weil dann die ärmeren Menschen ja noch mehr benachteiligt würden. Also der Klimawandel, der wird nicht bestritten am Kap. Schließlich lässt sich ja auch beweisen, wie die Wasserstände zurückgegangen sind. Das, was jetzt gefordert wird, das sind Lösungen für die Zukunft. Also mehr Vorhaltebecken, bessere Speicher oder mehr Entsalzungsanlagen, all sowas.
Südafrika leidet eben nicht nur an akutem Wassermangel, sondern hat auch wie alle Länder Afrikas ein massives AIDS-Problem. Dieses wurde während der Präsidentschaft von Thabo Mbeki vor wenigen Jahren heruntergespielt und hat auch deswegen an Dramatik zugenommen. Geschätzte 7 Millionen Menschen leben in Südafrika mit dem HIV-Virus, Tendenz steigend. 46664 ist eine Kampagne der Nelson Mandela Stiftung, die das Bewusstsein gegenüber AIDS steigern und Menschen ermutigen will, gegen diese Krankheit zu kämpfen. 46664 war auch die Häftlingsnummer Nelson Mandelas auf der Gefängnisinsel Robben Island. Und einer aus der Familie Mandela starb an AIDS, was die Familie sogar offen zugab. Eine Besonderheit. Wir hören nochmal einen Ausschnitt aus Ndaba Mandelas Buch Mut zur Vergeltung.
Das Gesicht meines Großvaters war von Trauer gezeichnet, aber er zeigte kaum Gefühle. Seine Worte klangen so entschieden und wohlüberlegt wie immer. Er begann mit einer Anmerkung über die 46664-Kampagne und die Arbeit der Nelson Mandela Foundation. Dann sagte er, als ich diese Kampagne vor 3 Jahren in Gang setzte, wusste ich noch nicht, dass auch ein Mitglied meiner eigenen Familie betroffen sein würde. Ich stellte das Prinzip auf, dass wir niemals verschweigen dürfen, woran unsere Verwandten gestorben sind. Denn das ist die einzige Möglichkeit, den Menschen klarzumachen, dass HIV eine ganz normale Krankheit ist. Und das ist der Grund, warum wir sie heute hierher gebeten haben, um bekannt zu geben, dass mein Sohn an AIDS gestorben ist. Es wirft in der Tat ein schlechtes Licht auf eine Familie, wenn sie nicht an die Öffentlichkeit geht und mutig sagt, jemand aus meiner Familie ist an AIDS gestorben. Und so möchten wir die Gelegenheit ergreifen und mitteilen, dass jemand aus unserer Familie gestorben ist. In diesem speziellen Fall mein Sohn. Nur wenige Minuten später brach in den Fernsehnachrichten und im Internet ein regelrechter Sturm los. Nelson Mandelas Sohn war an AIDS gestorben. Es war unmöglich, die Zeitung aufzuschlagen oder den Fernseher einzuschalten, ohne damit konfrontiert zu werden, wie heftig unser Land und die ganze Welt von dieser Krankheit heimgesucht wurden. Madiba war stolz auf seinen Sohn, den Anwalt Makato Lewanika Mandela. Er schämte sich nicht im Geringsten und er war nicht länger bereit, sich zum Komplizen der Scham anderer Leute zu machen. Das hat die Dinge wirklich verändert. Wenn Sie dieses Buch lesen, hat sich die Welt verändert. Vielleicht nicht genug, mit Sicherheit nicht schnell genug, aber irgendein Hebel wurde an diesem Tag umgelegt. Es war ein prägender Moment. Wir waren die erste prominente Familie Südafrikas, die offen zugab, dass einer von ihnen an AIDS gestorben war.
Sie hören den Tag in H2 Kultur. Der Tag ist auf Weltreise. Heute machen wir Station in Südafrika. Der Tourismus boomt. Die Kunden, die kommen, wollen möglichst die Big Five von ganz nah genießen, nicht ahnend, welches Geschäft Nashornwilderer mit den Tieren machen. Jedes Jahr steigt die Zahl der abgeschlachteten Tiere, trotz aller Gegenmaßnahmen und trotz aller Bemühungen von Nationalparks und Polizei und Armee. Mehr als 1200 Tiere waren es im vergangenen Jahr, denn das Horn der Tiere wird vor allem nach China und Vietnam verkauft und ist dort teurer als Gold. Mittlerweile arbeiten auch Forscher der Universität Pretoria daran, die Nashörner zu schützen mit modernster DNA-Technik. Tatortarbeit, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Jan-Philipp Schlüter hat die Forensiker in ihrem Labor besucht.
Here we go. Okay.
Dr. Cindy Harper steht vor einem Metallschrank, der prall gefüllt ist mit Plastiktüten voller Beweismaterial.
Here we have an axe. There are significant number of axes. Obviously, this is the most.
Hier ist eine Axt, eine sehr beliebte Waffe bei Wilderern, um das Horn abzuhacken. Und das ist eine Panga, eine traditionelle afrikanische Machete. Wir suchen auf den Waffen nach Blutresten. Wenn das Blut von einem Nashorn stammt, erstellen wir daraus einen genetischen Fingerabdruck.
Then we will collect blood. And do a DNA profile if it's from a rhino.
Cindy Harper leitet das Veterinärgenetiklabor der Universität Pretoria. Vor etwa 8 Jahren haben sie hier RODIS gestartet, eine Datenbank, in der nach und nach alle Nashörner in Südafrika und 5 weiteren afrikanischen Ländern registriert werden.
Doing an individual identification or individual fingerprint.
Wir haben genetische Profile von Nashörnern erstellt. Das hat es vorher noch nie gegeben. So können wir ein Horn einem Wilderer-Tatort zuordnen. Das ist ein starker kriminologischer Beweis. Mehr als 20.000 Nashörner sind mittlerweile in RODIS registriert. Um die genetischen Fingerabdrücke zu erstellen, haben die Forscher rund um Dr. Harper eigene Kriminalkits entwickelt. Die werden in versiegelten Tüten verpackt. Da ist alles drin, was Sie brauchen, um Proben zu nehmen. Handschuhe, Skalpell, Röhrchen und so weiter. Alles ist mit einem Barcode versehen, damit es verknüpft werden kann. Sobald an einem Tatort die Proben genommen wurden, wird alles versiegelt und fotografiert, damit wir eine geschlossene Beweiskette haben. Die Daten werden auf einem Tablet-Computer noch am Tatort in eine eigens entwickelte App eingegeben. Und schon ist das Tier in der Datenbank. Die DNA-Tests selbst werden hier im hochmodernen Labor in Pretoria gemacht. Das Nashornhorn ist ein sehr guter DNA-Träger. Die Forscher brauchen nur eine winzige Probe, etwa 20 Milligramm. Wir hatten mal einen Fall, bei dem das Horn schon verkauft worden war. Es war nur noch die Transporttasche da. Wir haben sie ausgeschüttelt und nur den Staub genutzt, der herausfiel. Daraus haben wir komplette DNA-Profile erstellt. Wir konnten nachweisen, dass das Horn Tieren gehört hatte, die im Krügerpark gewildert worden waren. Die Arbeit von Dr. Harper und ihrem Team hat schon einige Wilderer, Schmuggler und Verkäufer hinter Gitter gebracht. Ihre DNA-Proben sind in etwa 120 Fällen vor Gericht als Beweise anerkannt worden. Gleich ihr erster großer Fall war erfolgreich. Ein Vietnamese ist am internationalen Flughafen von Johannesburg geschnappt worden, mit mehreren Nashornhörnern im Gepäck. Wir konnten 2 dieser Hörner mit den Kadavern gewilderter Nashörner im Krügerpark in Verbindung bringen. Dank dieser DNA-Beweise ist der Mann zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Für uns war dieser Fall sehr wichtig, weil er ein Präzedenzfall war. Wenig später ist ein Wilderer aus Mosambik zu 29 Jahren Gefängnis verurteilt worden, dank der Rhino-CSI. Aber der Alltag als Nashorn-Forensiker bringt auch viel Frust mit sich. Die Nachfrage ist groß, der Hornschmuggel boomt. Die Wilderer schlachten dermaßen viele Tiere ab, dass das Labor noch hunderte von DNA-Proben bearbeiten muss. Ich glaube, die Menschen wissen gar nicht, wie viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet wird. Wir machen große Fortschritte, aber das braucht leider Zeit. Die organisierte Kriminalität ist ein harter Gegner mit viel Geld. Das macht es schwieriger. Es gibt Verbesserungen, aber nicht alle sind immer gleich sichtbar.
Und das setzt voraus, dass ein Staat funktioniert und bereit ist, die organisierte Kriminalität mit allen Mitteln zu bekämpfen. Zu Zeiten von Ex-Präsident Jacob Zuma, der das Land 9 Jahre lang bis Februar dieses Jahres wie einen Selbstbedienungsladen führte, gelang das nicht. Jetzt steht der Mann vor Gericht. Betrug, Erpressung, Vergewaltigung, Geldwäsche, 16 Anklagepunkte insgesamt werden dem Ex-Präsidenten vorgeworfen. Jana Gent ist unsere Korrespondentin in Johannesburg. Darf die Zivilbevölkerung denn darauf hoffen, dass der Mann auch tatsächlich rechtskräftig verurteilt wird?
Ja, hoffen darf sie auf jeden Fall. Ob das dann wirklich passiert, ist eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und ein guter Anfang, dass Zuma überhaupt angeklagt wurde. Und das, also diese Tatsache, die löst in vielen Menschen schon ein Vertrauen in die Legislative aus und auch in die Judikative, weil sie denkt, wenn das passiert mit einem ehemaligen Präsidenten, dann ist das ein guter Schritt. Aber Zuma hat auch, und das merkt man immer, wenn eine Verhandlung ist, immer noch ein paar Unterstützer, die sich dann vor dem Gericht versammeln und für ihn singen und tanzen.
Zuma ist angeschlagen, aber noch nicht am Ende. Wie wahrscheinlich ist eigentlich seine Rückkehr in die Politik bei den Wahlen im kommenden Jahr?
Im Augenblick sehr, sehr unwahrscheinlich. Der Prozess wird sich hinziehen. Der Richter hat schon klargemacht, beim nächsten Termin in Bloemfontein, also da, wo das oberste Gericht sitzt, da muss Zuma dann nicht selbst erscheinen. Das wird noch lange, lange dauern. Und die Frage ist, ob er überhaupt rehabilitiert werden kann. Ja, er hat Leute hinter sich stehen, aber die breite Mehrheit in der zerstrittenen Partei ANC, also der Regierungspartei, die steht nicht mehr hinter ihm.
Zumas Nachfolger ist Cyril, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, Ramaphosa. Unter Zuma Vizepräsident, 66 Jahre alt, der kommt aus der Gewerkschaftsbewegung. Der hat eine Wirtschaftskarriere hingelegt und wurde innerhalb weniger Jahre zum Multimillionär. Das könnte den ein oder anderen skeptisch machen. Macht er jetzt alles anders?
Naja, er hat zumindest mal ganz anders angefangen und er gilt ja auch überhaupt nicht als korrupt. Sie sagten es, Gewerkschaftsboss und erfolgreicher Unternehmer. Er gilt auch als einer der reichsten Südafrikaner. Das heißt aber auch, er kennt die Gesetze des Marktes und er gilt auch als Mr. Fix-It. So wird er hier offiziell genannt, als jemand, der anpackt. Er hat Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit jetzt schon in den wenigen Tagen ins Leben gerufen, in denen er im Amt ist. Und er plant auch eine Art Jobgipfel. Da will er dann Politik, Geschäftsleute und mittellose Südafrikaner an einen Tisch bringen. Und er hat auch schon gehandelt, was Staatsbetriebe angeht. Also die Fluggesellschaft South African Airways oder der Stromkonzern Eskom, die hatten ja durch Pleiten oder auch Korruptionsfälle Schlagzeilen gemacht. Und die haben jetzt immerhin neue Vorstände gekriegt. Kurzum, die Euphorie ist jetzt nicht mehr so groß wie am Anfang, als Ramaphosa noch neu im Amt war. Aber die meisten Südafrikaner verbinden immer noch Hoffnung mit ihm. Und sie sehen ihn auch als einen Mann des Volkes, was tatsächlich gar nicht so schwer ist, weil er morgens schon mal an der Uferpromenade in Kapstadt joggen geht oder auf Dienstreisen eben Economy Class fliegt. Das kommt bei den Menschen absolut gut an.
Wir haben selbst hier gerade eine heftige Regierungskrise, die sich zur Staatskrise ausweiten könnte. Bundesinnenminister Seehofer hat gestern Nacht seinen Rücktritt angeboten. Merkel und Seehofer sind ab 16 Uhr bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Und noch gibt es keine Eilmeldungen, dass es so etwas wie Entwarnung gibt. Es ist auch unsicher, ob die Union zerbrechen wird, ob infolge Seehofers Abtritt auch das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel eingeläutet ist. Das hält das Land seit Wochen ziemlich in Atem. Wird das eigentlich in irgendeiner Weise in Südafrika thematisiert oder hat man in Johannesburg den Namen Seehofer noch nie gehört?
Nein, es wird tatsächlich nicht thematisiert und der Name Seehofer ist auch überhaupt nicht an der Tagesordnung. Man kennt Frau Merkel und über Frau Merkel wird sehr positiv geredet. Also die hat international einen guten Ruf, auch hier in Südafrika, aber über Deutschland reden die Menschen im Augenblick tatsächlich nur in Bezug auf die Fußball-WM. Also die Regierungskrise in Deutschland interessiert hier wirklich niemanden, weil Probleme dieser Art hat Südafrika ja auch selbst genug.
Kommen wir nochmal auf die zu sprechen. Im Streit Seehofer-Merkel geht es um Zurückweisungen von Flüchtlingen an drei bayerischen Grenzübergängen. Südafrika hat ein ähnliches Problem im seehoferschen Sinne, sage ich mal. Es ist das größte Einwanderungsland der Welt. Zu welchen Spannungen führt das? Hass gegenüber Migranten?
Ja, das ist tatsächlich so, weil alle Flüchtlinge, die südlich der Sahara ihre Heimat verlassen, ja Südafrika ansteuern. Da so bis zur Syrien-Krise war Südafrika weltweit wirklich eines der Länder mit den meisten Asylbewerbern. Und man kennt hier illegale und legale Einwanderer. Südafrika hat aber auch durchaus eine der weltweit progressivsten Flüchtlingsgesetzgebungen. Und die ist sogar umfassender als die der UN-Flüchtlingskonvention. Anerkannte Flüchtlinge, die haben fast die gleichen Rechte, die Südafrikaner auch haben. Die dürfen sich hier frei bewegen, sie dürfen sich niederlassen, sie dürfen arbeiten und die haben sogar Zugang zum kostenlosen Gesundheitssystem. Dadurch können sie dann also für sich selbst sorgen und liegen dem Staat einfach nicht auf der Tasche. Und sie haben es aber angesprochen, genau dadurch entsteht auch Fremdenhass. Ja, Flüchtlinge finden nicht so leicht einen Job, wenn schon viele Südafrikaner selbst arbeitslos sind. Und es gibt mitunter regelrechte Kampagnen, in denen es heißt, Flüchtlinge, die nehmen den Einheimischen die Arbeit und die Frauen weg. Und trotzdem bleibt Südafrika Anziehungspunkt für viele Flüchtlinge und Migranten. Einen unkontrollierten Zustrom, den gibt es einfach nicht.
Und während die einen auf ein besseres Leben hoffen, schwingen die anderen die Hüften zum südafrikanischen Sommerhit Maki von DJ Maphorisa. Und so hört sich der an. Kaum jemand bleibt bei diesem Afrobeat auf dem Stuhl hocken. Frau Gent, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bleiben Sie hocken?
Nein, ich zapple tatsächlich auch schon ein bisschen, aber ich muss ja zugeben, ich bin auch schon ein bisschen eingegroovt.
Okay. Sie haben jetzt frei. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns durch Johannesburg und durch das Land, über das Sie als ARD-Korrespondentin berichten, geführt haben. Morgen sind wir zu Gast in Kenias Hauptstadt Nairobi. Und falls Sie etwas verpasst haben, der Tag ist nachzuhören. In der Wiederholung auf hr-info ab 22.05 Uhr. Jederzeit auf der ARD-Audio-App und per Podcast natürlich. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.